Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ein bisschen mag es gewesen sein, wie gerade jetzt. Obwohl, eine Synagoge in Nazareth am Sabbat. Die Reihen gut gefüllt, aber nicht brechend voll. Kein Festtag, aber doch etwas Besonderes. Jesus ist wieder mal im Gottesdienst. Lange war er nicht mehr da gewesen, aber viel haben sie in der Zwischenzeit von ihm gehört. Nun sind sie neugierig, ob es sich verändert hat, was er wohl erzählen wird. Gleich kommt die Lesung aus den Propheten. Der Vorsteher reicht Jesus die Jesaja-Rolle, schlägt die Stelle auf, gibt ihm den Zeigestab. Er nimmt ihn, beginnt zu lesen. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er liest zu Ende, rollt das Buch zusammen, gibt's dem Vorsteher zurück und setzt sich. Stille. Alle Augen sind auf ihn gerichtet, den Sohn des Zimmermanns. Und Jesus sieht in Gesichter, die ihm von Kindheit an vertraut sind. Er kennt ihre Lebensgeschichten, ihre Vorlieben, ihre Sorgen, ihre Beschränktheiten und ihre Armut, ihre Trauer und Krankheiten, kennt auch ihre Skepsis und ihren Zorn. Stille. Heute, sagt er. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Vor 3 Tagen am Neujahrstag haben wir sie als Evangelium gehört, die Antrittspredigt Jesu in seiner Heimatstadt Nazareth. Und die hatte denselben Text zugrunde, den wir eben als alttestamentliche Lesung gehört haben. Ein Text aus dem 3. Teil des Jesaja-Buches. Ein Text, in dem ein Kleiderwechsel angesagt wird. Festkleid statt Trauerflor. Schmuck um den Hals statt Asche aufs Haupt. Freudenöl auf schuppige Hände. Ein Text, in dem Bäume der Gerechtigkeit wachsen. Auf der Erde bis in den Himmel. In dem ein gnädiges Jahr des Herrn ausgerufen wird, etwa um das Jahr 515 vor Jesu Geburt. Aber dann auch etwa um das Jahr 30 nach Jesu Geburt. Und es liegt alles daran, dass wir heute nicht nach Hause gehen oder das Mittagessen zubereiten, dass wir heute nicht einfach weitergehen und denken, ja, so war es damals, sondern nach Hause gehen und wissen und glauben können, das ist's heute. Am 4. Januar 2026, ein Gnadenjahr Gottes. Denn das ist doch, was Jesus tat und war. Er, der Spross aus Gottes erwähltem Volk Israel, lebt und redet und handelt aus dem Bewusstsein heraus, dass dieser Gott, den er, Sohn der Maria und des Zimmermanns, sich Vater anzureden getraut hat, dass dieser Gott in ihm tatsächlich anwesend sei und durch ihn tatsächlich wirke. Etwa 30 Jahre nach Jesu Geburt in Nazareth, wo alle ihn kannten. Und das ist doch, was die Propheten waren und taten. Sie versuchten, die Welt sich so vorzustellen, wie wenn Gott, der Schöpfer der Welt, der Israel erwählt hat, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, den wir als Christinnen und Christen Vater, Sohn und Geist zu nennen gelernt haben, Wie wenn also Gott ein realer Charakter wäre, der als wirkmächtiger Agent in der Welt handelt. Und das ist also auch, was wir heute am 4. Januar im Jahr des Herrn 2026 hören und glauben sollen. Der Geist des Herrn ist auf mir, er ist auch mir gegeben. Und jetzt denkt bitte nicht, das sei ein viel zu großes Sendungsbewusstsein. Natürlich gibt es das. Selbstüberschätzung, die bis zur Hybris aufgebläht ist. So mancher Politiker gibt sich nicht nur als Heilsbringer aus, was allein schon Anlass zu größtem Misstrauen wäre. Nein, schlimmer noch, bestimmte Politiker glauben tatsächlich, sie seien von Gott gerettet, erwählt und gesandt, um die Welt neu zu ordnen. Allerdings völlig losgelöst von Gottes Wort, von Gottes Geist, von seiner Sendung. An ihren Früchten, sagt Jesus, sollt ihr sie erkennen. Bewirken sie das, was der dritte Jesaja schon imaginiert hat? Befördern sie Bäume der Gerechtigkeit, die auf Erden wachsen? Befördern sie zumindest das, was Jesus gebracht hat, den Elenden gute Botschaft, zerbrochenen Herzen Heilung, Gefangenen die Freiheit? Oder betreiben sie nur ihre eigene, undurchsichtige Agenda? Und natürlich gibt es auch eine pastorale Selbstüberschätzung von Predigenden. Und ehrlich gesagt, diese Kanzel ist nicht unbedingt dazu angetan, einen Prediger auf den Boden der Tatsachen zu holen. Nun sagt mir meine Kirche für die Ausübung meines Amtes den Beistand des Heiligen Geistes zu. Aber das ist etwas, worum ich immer nur beten kann und immer wieder beten muss. Wer im Namen Gottes zu sprechen sich unterfängt, hat sich zuerst und zuletzt vor allem zu unterwerfen. Zuerst dem Wort der Schrift und dann dem Urteil der Gemeinde. Aber nicht nur wir Predigenden, nein, jeder und jede, der oder die es wagt zu glauben, darf und soll wissen, beim Lesen in der Schrift, beim Nachdenken über das Wort Gottes, beim Verfertigen der Gedanken im Verlaufe der Rede, beim Hören auf das gepredigte Wort Gottes, beim Weitergehen und Integrieren und Adaptieren des Gehörten ins eigene Leben, in all dem wirkt tatsächlich Gottes Geist. Nicht als Mechanik, nicht als Garantie, aber als festes Versprechen. Und das ist also, was wir heute am 4. Januar im Jahr des Herrn 2026 hören und ohne jede Selbstüberschätzung, sondern fröhlich und gewiss glauben sollen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, er ist auch mir gegeben. Am besten sollten wir es uns aufschreiben. Ich vielleicht in die Kanzelbibel. Jetzt weiß ich auch, warum hier immer ein Bleistift drauf liegt. Ihr zu Hause könnt schnell Zettel und Kuli holen. Sie in Ihr Liturgieheft schreiben, auch wenn es in der Bibel oder im Liturgieheft längst gedruckt steht. Aber was durch die Augen in die Hand und aufs Papier gegangen ist, das hat unterwegs ja das Hirn und das Herz berührt und ist schon halb auswendig gelernt. Der Heilige Geist ist auch mir gegeben. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Nicht ruht er auf mir, damit ich einschlafe, sondern damit ich aufwache und in Bewegung gerate. Nicht ist er mir gegeben, damit ich ihn für mich behalte, sondern damit ich ihn weitertrage, weitersage. Ein gnädiges Jahr, ein Jahr der Gnade ist dieses 2026, in dem Bäume der Gerechtigkeit wachsen auf der Erde in den Himmel. Und mindestens dreifach fächert der Prophet dieses Gnadenjahr auf. Und ich und du, denen der Geist gegeben ist, imaginieren es schon, stellen es uns vor, die mindestens dreifache Konkretion der guten Botschaft des Evangeliums für die Elenden. Poetisch in der Form vielleicht, aber sehr real im Gehalt. Gebrochene Herzen sollen wir heilen, die wir doch selbst an gebrochenem Herzen leiden. Aber nein, deren Herzensbruch ja schon geheilt ist. Vielleicht Schmerzen noch Narben, aber du bist geliebt. Darum das Freudenöl, das Hochzeitsgeschmeide, das Festkleid, die priesterliche Kopfbedeckung, Hochzeitstag und Priesterweihe in einem, angetraut dem Herrn der Kirche Christus und zum Priester geweiht, zur Priesterin in der Taufe. Du bist und bleibst geliebt. Und das zeigt doch den Ungeliebten, den nervigen Verwandten, den distanzierten Bekannten, denen, die sich selbst nicht mehr ansehen können. Du bist geliebt, das zeigt doch auch denen, die vor Wut auf die da oben und vor Hass auf die Ausländer schäumen. Du bist geliebt und du kannst wieder lieben. Dazu ruht der Geist Gottes auf dir. Gefangenen die Freiheit schenken sollen wir und nicht Gefangene machen. Und schon gar nicht das, was die machen, die keine Gefangenen machen. Und die Gefängnisse aller Jahrhunderte sind übervoll. Zur Zeit des Propheten waren es die babylonischen Gefängnisse, in denen exilierte Jüdinnen und Juden immer noch auf die Heimkehr warteten. Zur Zeit Jesu war es die römische Besatzung, die ganz Israel in ein Gefängnis verwandelt hatte, in dem zwar die Pax Romana herrschte, aber erkauft durch die Unfreiheit der Bewohnerinnen und Bewohner. Und heute? Immer mehr Menschen geraten in die Schuldenfalle, können sich aus dem Gefängnis von Zins und Zinseszins nicht befreien. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind nach wie vor das Land mit den meisten Inhaftierten pro Kopf der Bevölkerung. Und die meisten Inhaftierten wiederum sind Angehörige der unteren Schichten. Armut, ja, Hautfarbe ist dort ein Haftrisiko. Gefangene befreien? An eine Amnestie für Mörder und Vergewaltiger ist sicher nicht gedacht. Aber doch an eine Amnestie für die im Gefängnis der Sünde sitzen. Im Gefängnis der eigenen oder im Gefängnis fremder Sünden. Menschen auf dem Weg zur Vergebung begleiten, selbst Vergebung suchen und gewähren. Dazu ruht der Geist Gottes auf dir. Und Trauernde trösten sollen wir. Denn es ist ja so viel Verlust um uns. Vielleicht der Partner des Lebens, vielleicht die Fähigkeit zu laufen, vielleicht die Hoffnung. Oder trauerst du ganz grundlos in den Abgründen der Depression? So viel Verlust ist um uns. Und verloren zu gehen droht ja auch die Selbstverständlichkeit der Demokratie. Die Werte der Freiheit und Selbstbestimmung, die Bereitschaft zur Solidarität in der Gesellschaft. Da wird durch Gottes Geist Trauer zu Trotz. Trotzdem wählen gehen und demokratisch wählen. Trotzdem Lebensentwürfe achten. Auch wenn sie anders sind, trotzdem abgeben von dem, was ich habe und was anderen fehlt. Dazu ruht der Geist Gottes auf dir. Liebe Gemeinde, der alte Predigttext, die Textgrundlage für Jesu Antrittspredigt, Der Predigttext für den seltenen zweiten Sonntag nach Weihnachten ist ein Türöffner. Für alle, die in einer bitterkalten oder nebelgrauen, jedenfalls bedrückenden Wirklichkeit unterwegs sind, macht er eine Tür auf in eine andere Lebenslandschaft, in der Gerechtigkeitsbäume wachsen, in der fröhlich gesungen wird, Hochzeit gefeiert und Kleider anprobiert werden. So haben wir hier nicht weniger und nicht mehr als ein Stück aus dem Drehbuch unseres Lebens. Wir sind engagiert. Du bist engagiert. Denn der Geist Gottes ruht auf dir. Amen.